Ja, wir müssen mit den Amerikanern auch hart reden. Wir haben Interessensunterschiede. Wir haben gerade Anfang des Jahres gesehen, was es bedeutet, wenn Donald Trump mit Zöllen droht, um politische Ziele zu erreichen.
An diesem Wochenende blickt die Welt in die bayerische Landeshauptstadt zur Münchner Sicherheitskonferenz, dem wichtigsten sicherheitspolitischen Treffen weltweit. Im vergangenen Jahr hatte US-Vizepräsident J.D. Vance in München mit einer vielbeachteten, für viele verstörenden Rede den Ton gesetzt, mit scharfer Kritik an Europa und dessen Demokratieverständnis. Nun reist US-Außenminister Marco Rubio an und gleichzeitig prominente Trump-Kritiker. Gleichzeitig bleibt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zentrales Thema. Und auch innenpolitisch sorgt die Konferenz für Diskussionen, etwa durch die Teilnahme von AfD-Abgeordneten. Darüber sprechen der T-Online-Chefredakteur Florian Harms und ich zunächst hier im Berliner Studio. Und danach schalten wir direkt nach München. Unsere Kollegen Patrick Diekmann und Daniel Mützel sind vor Ort und sprechen mit Lars Klingbeil von der SPD, Thomas Erntl von der CSU und Rüdiger Lukassen von der AfD. Starten wir gleich rein in diese Folge. Mein Name ist Nicole Fuchs-Wiecher. Schön, dass Sie zuhören. Hallo Florian, ganz ungewohnt heute hier mit keinem weiteren Gast im Studio.
Ja, heute mal sind wir unter uns.
Genau, denn die weiteren Gäste werden interviewt in München von Patrick und Daniel. Wir wollen uns aber zu Beginn einen kleinen Überblick verschaffen. Nach der historischen Rede von J.D. Vance im vergangenen Jahr steht nun im MSC-Bericht für die diesjährige Konferenz, die Welt sei in einer Phase der Politik mit der Abrissbirne eingetreten. Ist das eine Übertreibung oder eine treffende Diagnose, Florian?
Also es ist eine Zuspitzung, aber ich glaube, es trifft das Bild. Denn was wir sehen, ist, dass Großmächte wie die USA und China jetzt rücksichtslos ihre Interessen durchboxen und zugleich eine imperialistische Großmacht wie Russland keinerlei Rücksicht mehr nimmt auf Nachbarstaaten. Und das ist schon Abrissbirne in der internationalen Diplomatie, wo man eigentlich gewohnt ist, dass man irgendwie versucht, ein Auskommen zu finden. Und die Europäer müssen jetzt in dieser neuen, wild gewordenen Weltunordnung ihren eigenen Platz finden und eben gucken, dass die Abrissbirne nicht sie selbst trifft und dann mal eben so ein US-Präsident Grönland attackiert.
Bei der diesjährigen Konferenz ist J.D. Vance ja nicht mit dabei. Dafür Marco Rubio und Trump-Gegner, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom zum Beispiel, ist dabei. Entsteht hier dann so eine strategische Gegenbewegung oder ist das eher so ein symbolischer Widerstand?
Das wird genau das Spannende zu beobachten sein. Bislang war von der Opposition in Amerika wenig zu hören. Trump konnte machen, was er will und man hatte nicht den Eindruck, dass er Widerworte bekommt von den Demokraten. Die waren nach wie vor paralysiert von ihrer Wahlniederlage. Jetzt beginnt sich das langsam zu ändern. Gavin Newsom aus Kalifornien, aber es sind auch weitere Demokraten in München mit dabei. Gretchen Whitmer zum Beispiel oder die Alexandria Ocasio-Cortez. Und ich vermute und höre auch so ein bisschen aus dem Umfeld deutscher Diplomaten, dass man versuchen wird, mit denen jetzt einen neuen verstärkten Draht aufzubauen. Gavin Newsom hat ja schon in Davos, dort beim Weltwirtschaftsforum, den Europäern die Leviten gelesen. Er hat gesagt, nächstes Mal bringe ich hier Knieschoner mit, damit die alle dann sozusagen, wenn sie dem Trump zu Füßen fallen, sich nicht die Knie aufschlagen. Also er war richtig polemisch und hat gesagt, Leute, ihr müsst diesem Trump widersprechen. Ihr müsst endlich für eure Interessen eintreten. Ihr dürft das nicht alles mit euch machen lassen. Und deshalb ist es natürlich umso spannender zu sehen, wie die Europäer jetzt versuchen, mit so einem möglichen künftigen Herausforderer Trumps umzugehen.
Bevor wir jetzt gleich nach München schalten, Florian, schauen wir nochmal nach Deutschland. Drei AfD-Abgeordnete sind eingeladen nach München, führende Köpfe allerdings nicht. Ist das demokratische Normalität oder auch tatsächlich ein sicherheitspolitisches Risiko?
Beides vermutlich. Und Wolfgang Ischinger, der ja die Konferenz als Chairman organisiert, hat sich das, glaube ich, nicht leicht gemacht. Ich glaube, er hat einen guten Mittelweg gefunden. Er kann jetzt nicht radikale AfD-Politiker einladen, bei denen wirklich ein Sicherheitsrisiko besteht und die eben auch rundheraus eigentlich das demokratische System ablehnen. Aber es gibt ja auch andere Stimmen in der AfD. Lukassen ist ein Beispiel, der nachher sicherlich auch im Podcast auftauchen wird. Mit denen kann man reden und mit denen muss man auch reden. Die darf man nicht einfach canceln, sondern man muss sich mit denen auseinandersetzen. Wahrscheinlich am Ende zum Schluss kommen, dass an vielen Stellen fundamentale Meinungsunterschiede bestehen und dann bringt man sie aber auch zutage und dann kann sich eben das Publikum dort auf der Konferenz, aber auch alle, die zuschauen, zuhören, eine eigene Meinung bilden von dieser Partei.
Dann schauen wir jetzt mal dorthin, wo diese Gespräche geführt werden. Unsere Kollegen Patrick Diekmann und Daniel Mützel sind vor Ort und sprechen mit Vertretern aus SPD, CSU und AfD. Hallo Patrick, hallo Daniel.
Hallo aus München. Wir sind hier mit dem SPD-Vorsitzenden, Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil.
Herr Klingbeil, 60 Staats- und Regierungschefs, das halbe Bundeskabinett ist hier. Was erwarten Sie in diesem Jahr von der Münchner Sicherheitskonferenz?
Na, es geht viel auf dieser Sicherheitskonferenz um die Frage, wie sortiert sich eigentlich die Welt gerade neu? Ich finde, der Bundeskanzler hat es gut beschrieben. Wie können wir in Deutschland, in Europa stärker werden? Wie definieren wir die transatlantischen Beziehungen neu? Aber für mich auch ganz wichtig, wie können wir die Partnerschaft mit dem globalen Süden stärken? Das sind die Themen, über die wir sprechen.
Die Rede von US-Außenminister Marco Rubio wird mit Spannung erwartet. Manche befürchten, es könnte zu einem ähnlichen Skandal kommen wie im letzten Jahr mit J.D. Vance. Wie blicken Sie darauf?
Ja, wir müssen mit den Amerikanern auch hart reden. Wir haben Interessensunterschiede. Wir haben gerade Anfang des Jahres gesehen, was es bedeutet, wenn Donald Trump mit Zöllen droht, um politische Ziele zu erreichen. Da ging es ja um die Frage, ob Grönland jetzt doch den USA gehört. Und insofern ist eine Sicherheitskonferenz hier in München genau der richtige Ort, um auch hart miteinander zu sprechen. Und wir sollten die Konflikte nicht unter den Teppich kehren.
In der Grönlandkrise sind die Europäer sehr geschlossen aufgetreten. Ist das ein Signal, auch eine Botschaft für die Zukunft? Was muss Europa jetzt tun, um mit den Amerikanern auch auf Augenhöhe zu sprechen?
Ich finde, das ist genau ein Learning. Bei den Zöllen haben wir uns noch sehr klein gemacht, als es erst mal die große Zolldebatte gab. Jetzt sind wir geschlossen aufgetreten. Wir sind konsequent und klar aufgetreten. Mir war das ja auch wichtig, sehr früh zu signalisieren, hier ist eine Grenze auch überschritten worden. Und am Ende ist Donald Trump eingeknickt und hat gesagt, er verfolgt diesen Weg nicht weiter. Also wir Europäer sollten in dieser Situation gelernt haben, wenn wir geschlossen sind, wenn wir klar und konsequent sind, dann können wir unsere Interessen noch viel besser durchsetzen, als wenn wir uns klein machen.
Der Bundeskanzler schaut sich morgen nicht die Rede von Marco Rubio an, sondern er schaut sich Drohnen-Startups an. Ist das nicht ein fatales Signal, das die Bundesregierung hier sendet?
Na, der Bundeskanzler redet mit Marco Rubio heute. Ich bin selbst auch viel mit der amerikanischen Seite im Gespräch, aber wir nutzen natürlich auch alle Möglichkeiten, die es hier gibt, um wirklich auch intensive Gespräche mit vielen Menschen zu führen, und insofern ist das auch in Ordnung.
Vielen Dank, Herr Klingbeil.
Wir haben Thomas Erndl bei uns, den verteidigungspolitischen Sprecher der Unionsfraktion. Hallo, Herr Erndl.
Grüße Sie, freut mich.
Wir haben am Freitag eine sehr selbstbewusste Rede von Friedrich Merz gehört. Die Bundesregierung möchte hier ein Signal der europäischen Geschlossenheit aus München senden. Aber man hat durchaus kritische Zwischenstöne gegenüber den USA gehört, besonders auch gegenüber J.D. Vance und der seiner Rede im vergangenen Jahr. Woher kommt das auf einmal, dieses Selbstbewusstsein der Bundesregierung?
Ich weiß nicht, ob das auf einmal kommt. Es ist eine Entwicklung, und der Kanzler hat auch schon vor einiger Zeit ausgedrückt, wir wollen kein Spielball von Großmächten sein, sondern wollen auch unsere Zukunft natürlich selber gestalten und gestaltend einwirken auf die Konstellation in der Welt, unsere Interessen auch vertreten. Und es geht nur, wenn wir eine neue Stärke entwickeln, und auf diesem Weg haben wir uns gemacht.
Herr Erndl, die USA geben wichtige Kommandoposten in der NATO an die Europäer ab. Bei NATO-Ministertreffen schickt Trump nur noch Leute aus der zweiten Reihe. Marco Rubio hat vor Abreise nach München gesagt, die alte Ordnung ist kaputt. Wie verlässlich sind die USA noch als Bündnispartner, und woran konkret machen Sie das fest?
Also, ich glaube nach wie vor an eine funktionierende NATO, und ich habe keine Anhaltspunkte und keinen Grund, das tatsächlich nicht zu glauben. Die alte Ordnung ist insofern vorbei, dass das eintritt, was eigentlich schon seit vielen Jahren, und das hat gar nichts jetzt mit Trump-Regierung zu tun, seit vielen Jahren auch gesagt wurde, dass sich die Amerikaner stärker anderen Regionen zuwenden und nicht mehr die Ressourcen aufwenden können, für Europas Sicherheit zu sorgen. Und dass sie natürlich ein Problem haben, den amerikanischen Steuerzahlern zu erklären, warum 350 Millionen Amerikaner für 450 Millionen auch wirtschaftlich sehr erfolgreiche Europäer sorgen müssen im Sinne der europäischen Sicherheit. Also Europa muss seine Sicherheit in die eigene Hand nehmen. Und das ist, wie gesagt, eine Entwicklung, die es schon seit vielen Jahren gibt, die jetzt, ja, zugegebenermaßen rabiat vorgetragen wurde. Aber ehrlicherweise, nur durch diesen starken Druck hat sich jetzt auch was bewegt. Und wir haben endlich dann das 2%-Ziel geschafft und uns jetzt auf den Weg gemacht, weil es die Sicherheitslage auch erfordert, dass wir auf die 3,5 bzw. 5% der Wirtschaftsleistung gehen. Und ja, in diesem Sinne ist es eine neue Ordnung, in der Europa für sich selber sorgt, aber trotzdem Teil eines starken Bündnisses ist, und das ist die NATO. Und da sieht man bei allem, was tatsächlich passiert an Truppen, die in Europa stationiert sind, an dem, was es an Aussagen gibt, dass die NATO weiter funktioniert. Und ich glaube sogar dann stärker wird, wenn auch der europäische Pfeiler wirklich, wirklich stark ist. Und diese zwei Kommandoposten, wenn ich das noch anfügen darf, das ist tatsächlich ein Vorgang, der schon über 2 Jahre vorbereitet worden ist, der jetzt nichts unmittelbar mit der Trump-Regierung zu tun hat, sondern das ist eben auch Ausdruck dessen, dass Europa mehr Verantwortung übernimmt und hat schon eine längere Vorbereitung hinter sich.
Aber mit was muss man denn noch rechnen, was den möglichen Abzug von US-Kapazitäten aus Europa betrifft? Also wenn wir über Satellitenüberwachung sprechen, wenn wir auch an Waffenverkäufe für die Europäer, die dann an die Ukraine gehen, sprechen, wenn wir über nachrichtendienstliche Unterstützung sprechen. Also die Kommandoposten und so weiter ist das eine. Aber was könnte denn da noch kommen? Friedrich Merz hat in seiner Rede auch gesagt, die neue Ordnung, die ändert sich schneller oder wir kommen schneller in diese neue Ordnung. Und so schnell kann Europa oder Deutschland gar nicht stärker werden.
Ich glaube, dass wir bei den Fähigkeiten, die Sie gerade geschildert haben, bei den strategischen Fähigkeiten auch weiter auf die Amerikaner bauen können. Nichtsdestotrotz ist Europa gut beraten, da auch eigene Fähigkeiten an die Seite zu stellen, damit man einfach Abhängigkeiten reduziert und dann in so einer Partnerschaft auch stärker auf Augenhöhe agieren kann. Wie gesagt, dann sind wir beide stärker und die Partnerschaft insgesamt stärker.
Zum Beispiel, welche strategischen Fähigkeiten meinen
Sie? Naja, das sind Aufklärungs- und Kommunikationsfähigkeiten über Satelliten. Wir haben ja für die Bundeswehr schon jetzt einen Plan, wie wir über 30 Milliarden Euro in den nächsten Jahren in den Bereich Space investieren werden. Und da geht es genau um Aufklärung in verschiedensten Dimensionen, optisch und verschiedenen anderen Technologien und natürlich um Kommunikationsfähigkeiten. Und deswegen können wir sagen, wir haben uns schon auf den Weg gemacht, aber nicht zwingend, weil wir Angst haben, dass die Amerikaner da in 3 Jahren den Stecker ziehen, sondern weil wir das aus einer eigenen Selbstbehauptung heraus machen.
Nun gibt es ja trotzdem Gespräche zwischen der Bundesregierung und der französischen Regierung und auch mit den Briten über eine neue Art des nuklearen Schutzschirms. Auf welche Richtung steuern diese Gespräche oder sollten diese Gespräche steuern?
Ich glaube, diese Gespräche finden statt im Sinne von, es gibt da keine Denkverbote und natürlich auch keine Gesprächsverbote. Deswegen kann man da durchaus auch ausloten, welche Möglichkeiten es da gibt, den nuklearen Schutzschirm, den wir haben, auch zu ergänzen mit eigenen europäischen Fähigkeiten. Ich rate da nur sehr zur Vorsicht. Wir sollten nicht das in einer Art und Weise bewerkstelligen, um den Amerikanern irgendeinen Vorwand zu geben, quasi sich da rauszuziehen, weil die Europäer eh ihr eigenes Ding machen. Für mich ist schon wichtig, dass wir die Amerikaner da im Boot halten und vor allem mit den strategischen nuklearen Fähigkeiten, die auch weiterhin an der Seite der Sicherheit Europas halten.
Aber was ist dann die Lösung? Wir kommunizieren das nicht offen, dass es diese Gespräche gibt oder versuchen das nicht so hochzuhängen?
Naja, die Münchner Sicherheitskonferenz hat ja zusammen mit einigen Wissenschaftsinstituten jetzt auch einen Bericht gemacht, wo sie Optionen aufgezeigt haben. Das sind alles natürlich keine Ideallösungen. Wie gesagt, da gibt es keine Denkverbote und selbstverständlich muss Europa zu jeder Zeit sicherstellen, dass wir eine funktionierende nukleare Abschreckung haben. Und das ist momentan zu einem großen Teil US-basiert und kann in der Zukunft in einem stärkeren Miteinander auch stattfinden. Aber wie gesagt, nicht so betreiben, dass wir die Amerikaner rausdrängen oder denen quasi einen Vorwand liefern, Aufwand zu reduzieren. Das wäre nicht zielführend.
Aber muss man nicht langfristig planen? Also Sie haben sicher recht, für so eine kurzfristige Phase von ein paar Jahren, vielleicht 10 Jahren, dass man aus dieser Abhängigkeit nicht rauskommt oder vielleicht auch gar nicht raus möchte aus dieser nuklearen Teilhabe. Aber nehmen wir an, in 20, 30 Jahren, die Amerikaner haben ja klar erklärt, Europa ist nicht mehr das strategische Hauptinteresse, auch vielleicht gar nicht mehr das zweite oder das dritte Interesse. In die Zeit in 20 oder 30 Jahren gedacht, müsste da nicht eine eigene nukleare Abschreckungsfähigkeit der Europäer existieren?
Deswegen sage ich ja, keine Denkverbote. Und wenn wir es sozusagen komplett in eigene Hand nehmen würden, dann wäre das auch sicher der Zeitraum, den man dafür bräuchte. Wir müssen auch die Trägerfähigkeiten dafür entwickeln. Auch da gibt es Überlegungen und Entwicklungen. Aber es ist wichtig, dass wir es eben in einem Miteinander machen. Aber natürlich die langfristige Perspektive auch im Blick haben. Und ja, irgendwann wird womöglich Europa auch in dieser Frage auf eigenen Beinen stehen.
Die Bundesregierung setzt sich ja für eine interessengeleitete Außenpolitik ein. Der Kanzler meinte am Freitag noch einmal, dass in der Vergangenheit zu sehr den moralischen Zeigefinger gegeben hätte, ohne die Durchsetzungsmöglichkeiten als Deutschland tatsächlich außenpolitisch zu haben. Ich habe mir dann die Frage gestellt, hat die Union vergessen, dass sie nach der Wende, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs meistens mitregiert hat und quasi auch diese Außenpolitik maßgeblich geprägt hat?
Ja, am Schluss sind es ja immer Nuancen. Und da darf man doch feststellen, dass eben dieser moralische Zeigefinger jetzt in den letzten Jahren sehr im Vordergrund unserer Außenpolitik stand. Und in der Außenpolitik hatten wir immer eine Tradition auch der Kontinuität. Und deswegen ist es jetzt kein totaler Bruch. Ich glaube, dass Interessen und Werte geleitet ja kein Gegensatz sind, sondern im Grundsatz sind Werte, die wir vertreten, verbreiten auch unsere Interessen. Und wir sehen da, wo es Stabilität gibt, da, wo es Demokratie gibt, da entstehen natürlich auch bessere wirtschaftliche Beziehungen und da profitieren alle Seiten. Insofern sind wir da schon richtig unterwegs. Aber Stichwort Fußball-Weltmeisterschaft Katar, wir haben es da schon an einigen Stellen einfach übertrieben. Und es hat uns nicht geholfen. Naja, das war keine unmittelbar politische, aber doch auch mit politischen Akteuren versehene Aktivität. Und die Politik hätte es vorher abräumen können, indem sie einfach sagt, das ist Sport, da freuen wir uns, wenn die Fußballer erfolgreich sind und alles, was wir da an Themen haben und Wertvorstellungen besprechen wollen, das machen wir auf der politischen Ebene. Das ist nicht passiert und deswegen ist es so in diesem Kuddelmuddel gelandet.
Ein Ausblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Trumps Wohnzimmer?
Also der Sport steht im Vordergrund und die Amerikaner sind ein wichtiger Partner. Und ich halte da jetzt wirklich diese Debatte für völlig überflüssig. Das ist überhaupt nicht in meiner Gedankenwelt verankert. Ich freue mich auf eine gute Fußball-Weltmeisterschaft.
Vielen Dank, Herr Andel.
Sehr, sehr gerne.
Danke, Herr Andel.
Zu Gast bei uns ist Rüdiger Lukassen, der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Hallo, Herr Lukassen.
Schönen guten Tag.
Sie dürfen als einer von drei AfD-Politikern zur Münchner Sicherheitskonferenz gehen. Warum wurden Sie eingeladen und nicht, wie es üblich ist, der verteidigungs- und der außenpolitische Sprecher? Sind Sie der bequemere AfD-Politiker?
Herr Dickmann, also schön, dass Sie sagen, ich darf kommen. Das ist doch eigentlich schon mal eigentlich ein falscher Ansatz. Wir sind die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Die MSC wird ja nun mal unentgeltlich und auch entgeltlich auch durch Bundesmittel gefördert. Und da ist es eigentlich, muss es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass sowohl die Außen- als Sicherheitspolitiker jeder Fraktion hier vertreten sind. Warum allerdings jetzt mein Kollege als außenpolitischer Sprecher unserer Fraktion nicht eingeladen wurde, kann ich Ihnen nicht sagen.
Glauben Sie, dass es auch deswegen dazu kam, dass man jetzt wieder AfD-Politiker einlädt auf Druck der Amerikaner hin?
Also das will ich nicht ausschließen. Ich meine, die Rede von J.D. Vance vor einem Jahr war ja nun nachhaltig und hat einen Eindruck hinterlassen über die Münchner Sicherheitskonferenz hinaus. Aber das andere ist, dass eben die Lage in Europa ja nun mehr als volatil ist, was sicherheitsaußenpolitische Aspekte anbetrifft. Die Regierungen auch bei ihren Gipfeltreffen, ob sie Verteidigungsminister oder Außenminister sind, auf europäischer Ebene kommen nicht weiter. Auf der anderen Seite hat die Trump-Administration klare Signale an Europa gesendet. Und da die, wie gesagt, stärkste Oppositionskraft im Deutschen Bundestag auszuschließen, das kann keiner mehr nachvollziehen und würde auch unseren potenziellen Wählern, und das sind ja nun nicht wenige, vielleicht viel mehr dazu verhelfen, uns erst recht zu folgen.
Nun gibt es aber auch in der AfD unterschiedliche Auffassungen, wie man beispielsweise mit Russland umgehen soll und mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Sind Sie nicht auch ganz froh, dass die Teile der AfD hier nicht zugegen sind, die eine sehr, sehr russlandfreundliche Politik verkörpern? Da sind Sie ja auch nicht immer ganz einer Meinung mit gewesen in der Vergangenheit.
Also, dass es hier Divergenzen gibt, das ist vollkommen richtig. Das ist auch aber durchaus dem Meinungspluralismus geschuldet, den wir in unserer Partei, in unserer Fraktion haben. Das als Kriterium zu nehmen, um jemanden auszuschließen, dann hätte man es ja klar benennen können. Dann hätte man den Mut haben sollen und sagen, du nicht, weil du diese Anschauung vertrittst. Aber das ist ja nicht der Fall. Und im Übrigen sind wir uns alle AfD-Politiker in einem einig, dass mittel- und langfristig wir wieder zu einer friedlichen Koexistenz mit der Russischen Föderation kommen müssen. Dass das noch ein langer Weg ist, der hier zu beschreiten ist, das steht außer Frage.
Zentrales Thema hier, Herr Lukassen, ist das transatlantische Verhältnis. Wie sehr besorgt Sie denn die zunehmend aggressive Rhetorik der Trump-Regierung gegen Europa?
Ich nehme sie nicht als aggressiv
wahr. Zivilisatorische Auslöschung, davor wird gewarnt in Europa. Findet es statt?
Trump hat ja genügend dazu gesagt, welche Gefährdung er durch die Massenmigration für Europa, für europäische Nationen, allen voran Deutschland sieht. Was die Wortwahl anbetrifft, da würde ich ihm nicht folgen wollen, wenn er das so gesagt hat, wie Sie es eben gesagt haben, Herr Mützel. Aber was sicher ist, ist, dass es uns in wirtschaftlicher Hinsicht auf jeden Fall schadet. Und wenn wir in Deutschland, und dafür stehe ich auch, wieder eine außenpolitische Bedeutung, also auch auf Basis militärischer Stärke erlangen wollen, dann brauchen wir ökonomische Prosperität. Die müssen wir wieder erlangen, sonst ist das nicht zu finanzieren. Und dann müssen wir uns von einigen ideologischen Projekten trennen.
Es ging dabei ja nicht nur um die aggressive Rhetorik der Amerikaner, sondern wir haben ja jüngst am Beispiel Grönland gesehen, dass Trump sogar damit drohte, einen NATO-Staat militärisch anzugreifen. Wie verlässlich sind die Amerikaner eigentlich noch als Partner für Europa?
Ja, wenn Sie auf Trump speziell kommen, also ich bin weit davon entfernt, irgendwie sein Psychogramm zu deuten. Das ist für mich unerheblich. Er ist der gewählte Präsident einer der ältesten Präsidialdemokratien in der Neuzeit. Und ich habe die Ergebnisse dessen, was er und seine Administration verkünden, zu nehmen. Und wenn er von einer Annexion Grönlands mal gesprochen hat, dann setze ich das als, sag ich mal, eine hohen Level der Verhandlung, den er selbst setzt. Aber unabhängig davon, es geht um die Reaktion, die Deutschen und die Europäer darauf haben. Und da ist für mich klar, dass die europäischen NATO-Partner etwas tun müssen, um das Ganze runterzufahren und nicht eskalieren zu lassen. Das heißt, eine Konsultation der europäischen NATO-Verbündeten, wie es ja auch geschieht, um ein Angebot zu machen, das eben halt das gemeinsame Sicherheitsinteressen auch erfüllt. Und die liegen nun mal in der westlichen Hemisphäre und dazu gehört Grönland als geografisch wichtig und größtgelegene Insel, um eben mögliche Bedrohungen im Schach zu halten.
Aber Herr Lukassen, Sie haben jetzt die Aussagen des Präsidenten gerade so ein bisschen ins Konjunktiv gesetzt. Der hat es ja tatsächlich gesagt. Also er hat klar damit gedroht. Das heißt, die eskalierende Seite saß ja hier im Weißen Haus, oder nicht? Und nicht bei den Europäern.
Naja, ist es zur Annexion gekommen? Nein. Hat jemand sein Buch The Art of the Deal gelesen, also wie man zum Erfolg kommt? Weiß ich nicht, wer das alles gelesen hat. Es gab ja schon mal andere geschichtliche Beispiele, wo man im Nachhinein überlegt hat, dass man vielleicht hätte Bücher besser lesen sollen. Und in diesem Falle würde ich das vielleicht auch empfehlen, um das Ganze ein bisschen zu relativieren, um zu wissen, wie er eben als Geschäftsmann denkt und handelt, mehr als Politiker.
Herr Lukassen, die AfD betont gerne und Sie ja auch, wie wichtig das Verhältnis zu den USA weiterhin ist, trotz Donald Trump. Sie haben es ja gerade auch nochmal bekräftigt. Wen von den Amerikanern treffen Sie denn hier von der US-Delegation und was erhoffen Sie sich von diesen Gesprächen?
Es sind einige Gespräche vorgesehen, ja. Der US-Militärattaché in Berlin hat einiges dazu angekündigt. Ich möchte das aber nicht im Detail sagen. Heute Morgen habe ich Kontakt gehabt mit der Unterstaatssekretärin im State Department und ich gehe davon aus, dass dann zu Randgesprächen oder vielleicht auch zu Bußgesprächen kommen wird.
Der außenpolitische Sprecher der AfD, Markus Frohnmeier, wir haben es schon erwähnt, der wurde ja nicht eingeladen, der ist trotzdem nach München gekommen oder wird noch kommen und trifft da eine hochrangige Beamte des Außenministeriums, Sarah Rogers, die Unterstaatssekretärin. Warum trifft die Herrn Frohnmeier, der ja auch mal gerne nach Russland reist und nicht sie, der ein deutlich skeptischeres Russlandbild hat?
Naja, Herr Frohnmeier war ja nun ein paar Mal in den USA und hat Kontakte geknüpft, hauptsächlich zu den Young Republicans, und ich nehme an, dass daher, von daher eben diese Verbindung dazu geführt hat, dass es zu dem Gespräch außerhalb der MSC gekommen ist oder kommen wird. Und das begrüße ich sehr.
Was glauben Sie, wollen die Amerikaner von der AfD? Warum haben die ein Interesse oder Teile dieser Regierung ein Interesse an der AfD?
Ja, die AfD macht deutlich, was es bedeutet, selbstständiger zu werden in Sicherheitsfragen, in Verteidigungsfragen in Deutschland und in Europa. Und das ist ja auch eigentlich eine der Kernforderungen der Verteidigungsstrategie der Trump-Administration. Sie wollen keine Vasallen in Europa, sondern sie wollen Partner und vor allen Dingen starke Partner. Und hierzu entwickelt die AfD genau die Konzepte und die Ideen, die es dann umzusetzen gilt. Und sie sieht eben die momentane Regierung dort nicht in einer verlässlichen Position. Das betrifft nicht nur die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sondern das betrifft auch andere Politikfelder, weil sie erkennt, dass die Merz geführte Union in der Koalition mit der SPD sich keinen Schritt nach vorne bewegt.
Aber Herr Lukassen, wie können die USA die AfD als eine verlässliche sicherheitspolitische Kraft sehen, wenn Teile ihrer Partei, auch der Parteispitze, Russland als Bedrohung im Grunde leugnen?
Nö, das tun sie nicht. Sie wollen in Gespräche mit den Russen kommen, und das macht übrigens auch Trump. Also ich meine, Trump hat Putin umarmt.
Tino Chrupalla hat neulich gesagt, Russland stellt keine Bedrohung für Deutschland dar.
Na, es ist ja nicht ganz unrichtig, was er gesagt hat. Es gibt keine aktuelle Bedrohung. Es gibt eine Bedrohungswahrnehmung, die hat die Bundesregierung. Was die potenziellen Möglichkeiten oder was die Möglichkeiten anbetrifft, der Russischen Föderation ab 29 Europa und damit auch Deutschland anzugreifen. Ich kann das nicht widerlegen, dass es so ist.
Sehen Sie das auch so?
Dass Sie es nicht tun würden.
Also bestätigen Sie aus Ihrer Analyse, dass es eine Bedrohungslage, wenn nicht aktuell, dann spätestens 2029 gibt?
Nein, das kann ich zeitlich nicht so festmachen. Nur, Tatsache ist, die Russische Föderation hat vor 4 Jahren einen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine begonnen. Das ist eine Bedrohung für Europa. Es stellt sich jemand als kriegswillig dar. So, das ist Fakt. Das andere ist, dann zu überlegen, wenn eine solche Nation und ein solches Land wie Russland weitergehen würde, würden sie es ja unmittelbar dann in Konfrontation mit der NATO machen. Unmittelbar. Mittelbar machen sie es jetzt auch schon. Unmittelbar. Und das anzunehmen, dass das auch nur ein halbwegs rational denkender Mensch und Staatenlenker machen würde, das halte ich für abwegig.
Sie haben in einem gerade veröffentlichten Papier ein enormes Aufrüstungsprogramm gefordert, also mehrere zusätzliche mechanisierte Heeresdivisionen, Hubschraubergeschwader, Deep Strike-Fähigkeiten und so weiter. Das heißt, Sie denken bei diesem Programm schon durchaus an Russland.
Also ich denke auf jeden Fall an eine Bedrohung, und an eine Bedrohung, die im Moment, wenn sie dann existierte, am wahrscheinlichsten aus dem Osten kommen würde. Das ist ganz klar. Und wenn Sie sagen, enormes Potenzial, dann würde ich Ihren Blick mal gerne in das Detail lenken. Auf der Basis dessen, was diese Bundesregierung der NATO angezeigt hat, 60.000 zusätzliche Soldaten, 20.000 fehlen ohnehin, auch sind 80.000. Da treffen Sie genau den Umfang von 4 Heeresdivisionen und 2 Hubschraubergeschwadern.
Vielen Dank, Herr Lukassen, dass Sie bei uns waren. Wir sagen auch Danke an unsere Hörerinnen und Hörer und sagen Ciao aus München.
Ciao aus München und vielen Dank fürs Zuhören.
Das war der Tagesanbruch, die Diskussion von der Münchner Sicherheitskonferenz. Liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Haben Sie uns was zu sagen? Dann melden Sie sich gerne unter podcasts@t-online.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Sie erreichen uns über WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Danke, Florian, für deine Eingangsworte.
Vielen Dank auch von mir und bleiben Sie uns gewogen.
Und auch danke, Patrick und Daniel, nach München. Wir hören uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald.